Simon Hartzweig Kultur am Sonntagvormittag. Das Buchmessengastland Kanada hat abgesagt oder aufs nächste Jahr verschoben, hoffentlich. Aber einige Themen und Autoren und Autorinnen brauchen die Buchmessenplattform gar nicht, um aufzutauchen. Der Schweizer Autor Manuel Menrad liest später am Vormittag im Haus am Dom aus seinem ganz neuen Buch Unter dem Nordlicht. Und auch hier in HR2 Kultur am Sonntagmorgen möchte er uns mitnehmen ans kanadische Nordlicht. Allerdings nicht zum idyllischen Besuch, sondern zu den Cree und den Ojibwe, Indigene aus dem Norden Kanadas. Und er räumt mit einem allzu positiven Kanada-Bild auf, zumindest was den Umgang mit den indigenen Völkern betrifft. Eine spannende und wichtige Geschichte, die wir hier auch hören möchten. Guten Morgen, Manuel Menrad.
Guten Morgen.
Lassen Sie uns mal die Sonne begrüßen, okay?
Ja, sehr schön. Wanna sky.
Das ist ein Cree-Gesang zum Sonnenaufgang. Wie geht's Ihnen, wenn Sie das hören?
Ja, es berührt mich. Da kommen jetzt Gefühle hoch. Ich konnte ja schon länger nicht mehr bei den Cree sein. Ich wollte dieses Jahr gehen und das war ja dann nicht möglich.
Die Cree sind eins der Völker, die Sie da besucht haben?
Genau, ja. Die Cree und Ojibwe.
Sie sind Historiker aus der Schweiz. Was hat Sie ans Nordlicht verschlagen?
Ja, das war einfach so die Idee. Ich möchte mal wissen, wie weit oben leben eigentlich Indianer, die eben nicht Inuit sind. Und wir kennen sehr viel über die Geschichte der USA und Indianerpolitik dort, aber von der kanadischen Indianerpolitik weiß man eigentlich nicht viel. Und gerade im deutschsprachigen Raum ist das ein Desiderat und somit hat mich das einfach mal interessiert. Und dann dieser faszinierende Raum an der Hudson Bay, wo auch Eisbären leben, das ist schon sehr spannend. Und da wollte ich mal wissen, ja okay, da oben leben ja keine Europäer, es gibt keine Siedlungen europäische. Und wie leben dann die Indigenen da noch, also die Cree vor allem?
Ist das was Normales, dass man morgens zum Sonnenaufgang singt?
Ja.
Oder, also, und was beschwören die damit, die
also
Sonne? Oder die?
Weniger eine Beschwörung, es ist einfach eine Dankbarkeit, eine Orientierung. Also man orientiert sich an den Stirnen, an der Sonne. Und das Wort Orientierung bei uns kommt ja von Orient. Also unsere Kirchen wurden nach Osten in den Orient ausgerichtet und auch wir haben das in unserer Kultur sehr stark drin. Mhm. Und wir haben das aber irgendwie vergessen. Und da, wo man noch so nah bei der Natur ist, kann man sich eben noch an den Gestirnen und so weiter sehr stark orientieren und dafür ist man auch dankbar.
Ist es vielleicht auch so, weil man dort so abgeschieden ist, es ist eine Ecke der Welt, da kommt man nicht so einfach hin aus verschiedenen Gründen, zum Beispiel, weil es keine Straßen gibt?
Genau, also ich war ja schon auf allen Kontinenten mit meinem Rucksack und überall begegnet man anderen Rucksacktouristen. Da oben auf einem Gebiet so groß wie Frankreich, da ist man dann wirklich praktisch allein als Europäer unterwegs. Es gibt keine Straßen dahin, man muss mit dem Kleinflugzeug hinreisen an die Hudson Bay und das ist dann auch furchtbar teuer, weil so Kleinflugzeuge, die müssen dann doch auch mit zwei Piloten gesteuert werden. Also ja.
Das heißt, die Menschen, die da leben, kommen da auch nie weg?
Ja, in der Regel eigentlich nicht. Die bleiben oft da und trotzdem kommen die halt weg, wenn sie in die Spitäler müssen oder Arztbesuche oder vor Gericht ziehen oder wenn sie natürlich dann in die Schule gehen. Also sie können ja da oben nicht die Highschool besuchen in den meisten Reservaten, also müssen sie in die Großstädte wie Thunder Bay. Da haben sie dann aber leider sehr großes Heimweh, die Kinder. Und viele brechen dann die Schule wieder ab und gehen zurück ins Reservat.
Wie waren Ihre ersten Begegnungen, wenn Sie da so als Europäer, als, jetzt habe ich mal geguckt, als Wemistigosch, als Holzbootmensch ankommen,
genau.
Bei einem Volk, das ja nicht so wirklich gute Erfahrungen gemacht hat mit Besuchern, wenn man in den letzten 150 Jahren unterdrückt wurde, die Kultur wurde geraubt, zwangsassimiliert, da reden wir gleich noch drüber, wie freundlich bzw. misstrauisch waren die Menschen, als sie es das erste Mal gesehen haben.
Ja, also ich habe schnell gemerkt, wenn ich da jetzt als reiner Historiker, als Wissenschaftler auftauche, das kommt nicht gut an, weil die sagten mir mal, weißt du, jeder Wissenschaftler, der zu uns gekommen ist, hat uns geschadet. Der Geologe hat gesagt, da sei Gold im Boden, dann kamen die Firmen und buddelten das Gold weg, wir mussten weg. Der Historiker sagte, wir hätten keine Geschichte, also müssen wir uns zivilisieren lassen. Die Philosophen sagten, wir hätten keine Religion und so weiter und so fort. Und ich merkte dann aber, ich bin auch noch Feuerwehrmann in der städtischen Feuerwehr in Luzern seit 20 Jahren oder ich bin Musiker. Und wenn ich auf der Ebene komme, also wenn ich sage, ich bin Feuerwehrmann, dann sagen die, okay, dann kannst du mal das Feuer bewachen. Das war lustig, weil ich bin ja eigentlich da zum Feuer löschen, aber ich durfte danach das Feuer bewachen. Oder als Musiker, ich durfte mit denen in der Band spielen. Und da begegnet man sich dann auch auf Augenhöhe.
Das heißt, sie sind da ausgestiegen aus dem Flugzeug, haben Hallo gesagt und dann haben die erstmal geguckt?
Ja, also so einfach. Also ich hatte schon, in mir war es ganz wichtig, mit denen auch mit Respekt zu begegnen und vor allem die Erlaubnis einzuholen. Und in Thunder Bay ist der Grand Chief, der repräsentiert all diese 49 Reservate der Anishinaabe Aski Nation im Norden Ontarios. Und den fragte ich zuerst um Erlaubnis. Und ich war mir auch bewusst, vielleicht hat er keinen Bock drauf, wieder einen weißen Europäer zu haben, der da die Geschichte erforscht. Ich habe ihm aber erklärt, ich würde gerne die Leute einfach sprechen lassen. Ich weiß nichts über eure Geschichte, ich interessiere mich aber dafür und eure Kultur und daher, ja, das würde ich einfach gerne machen. Er sagte, ja, wir unterstützen dich. Und so haben die mich auch dann in die Kleinflugzeuge reingesetzt und hochgeflogen. Und dort vor Ort halfen mir die Chiefs und die Elders. Und die merkten vor allem, ja, ich komme jetzt da nicht hin, um etwas zu nehmen. Aber einige Leute hatten Skepsis, weil die sagen eigentlich, jeder, der zu uns ins Reservat kommt, jeder Weiße, Wemistigosh, der kommt nur, um etwas zu nehmen.
Wie sieht's da aus? Beschreiben Sie doch mal, wenn man dann aus dem Flieger aussteigt. Was haben Sie da gesehen?
Also es sind diese kleinen Airports und dann die Straßen, die sind nicht asphaltiert, also wird ja da manchmal bis minus 40 Grad, Erosionen und so weiter. Die Häuser sind teilweise sehr, sehr verlottert. Ich musste überall das Wasser auch abkochen. Eine Ironie, weil wir haben ja da 200.000 Seen in diesem Gebiet, eines der größten Trinkwasserreservate der Welt und die Leute müssen das Wasser abkochen. Dann halt Armut, Drogen sind riesige Probleme, Suizidfälle, also ich wollte mal in ein Reservat rein und dann haben sie in ein Reservat von 250 Einwohnern und zwei Mädchen im Alter von 12 Jahren haben sich erhängt. Und das ist die Realität dieses anderen dunklen Kanadas.
Ist es der Alltag, der ihnen so zu schaffen macht oder ist es die Geschichte, die sie nicht bewältigen können?
Es ist eigentlich beides. Es ist einerseits die Geschichte, dann die postkoloniale Struktur, also das Nachwirken des kanadischen Kolonialsystems. Die wurden enteignet, die wurden entmündigt, die wurden in eine Armutsfalle reingetrieben. Dann kamen die Kinder in die Residential Schools, also man hat die Kinder den Eltern geraubt, sozusagen in Internate gesteckt, weit, weit weg von ihrer Heimat. Und die wurden dort furchtbar missbraucht. Und die lernten nie, wie man Liebe gibt, wie man sagt, I love you zum Beispiel. Und das hat unglaublich schwere Folgen. Das nennt man ja das intergenerationale, also das generationsübergreifende Trauma. Und die wurden entwurzelt, kamen dann zurück in die Reservate und merkten, die Eltern, die entsprechen gar nicht dem Bild, was wir jetzt da 10 Jahre lang eingetrichtert bekommen haben. Dann begannen die ihre eigenen Eltern zu hassen, alles Indianische zu hassen, waren entwurzelt, aber sie waren ja auch keine Weißen. Und also das hat die völlig entzweit.
Es liegt also nicht nur an der Ausbeutung der Bodenschätze.
Nein.
Von der kanadischen Regierung aus, oder den großen Firmen.
Nein, es liegt eigentlich darum, die Indigenen mussten weg. Man wollte die nicht mehr haben. Und man wollte sie zwar nicht genozidal, völkermordmäßig weghaben, sondern man hat einfach gesagt, okay, wir zivilisieren sie, also in Anführungszeichen, wir assimilisieren sie und dann verschwinden sie in der weißen Gesellschaft. Wenn die Indianer nämlich dann mal so Englisch und können und unsere Kultur kennen, dann wollen die nicht mehr da zurück, dieses sogenannte primitive Leben zu führen.
Darf man eigentlich Indianer sagen?
Also ich sag's, weil ich finde, der Begriff, er ist problematisch, er hat auch eine koloniale Konstruktion, aber im Gegensatz zum Indien in Englisch ist er kein Rechtsbegriff, er ist kein kolonialer Rechtsbegriff und er definiert eben in Kanada jene Menschen, die nicht Inuit und Métis sind. Und daher müsste man diesen Begriff eigentlich eher entromantisieren. Wir haben eine falsche Vorstellung, was wir unter Indianer verstehen. Und am liebsten würde ich natürlich von Anishinaabeg oder Gitchenemekosipininivuk von diesen Begriffen sprechen.
Das können wir gar nicht nachsprechen.
Ja, eben. Aber daher muss ich die Leute zuerst mal über den Begriff Indianer zu den richtigen Bezeichnungen bringen.
Wir haben Musik gefunden von Buffy St. Marie. Die kennen viele vermutlich noch als Hippie-Sängerin, aber sie ist eine Cree und kommt aus dem Norden Kanadas. Erzählen Sie mal.
Ja, also ursprünglich, ich glaube, sie wurde in Kanada geboren, wurde dann aber ihrer Familie auch entraubt, kam dann in die USA. Und sie hat sich dann schon relativ früh für die indigenen Rechte eingesetzt und hat ja diesen ersten Protestsong geschrieben, wie hieß der schon wieder, The Universal Soldier. Das war ja dann von Donovan die Coverversion. Und sie hat seither immer wieder auf die Unterdrückung der Indigenen aufmerksam gemacht, die ja immer noch leider weitergeht.
Buffy St. Marie und Now That the Buffalo's Gone, darüber reden wir gleich auch.